Wir hatten uns zuletzt, wie Sie sich unschwer erinnern, mit Claude Lévi-Strauss befasst, den Sie bitte ab nun ähnlich korrekt wie Marcel Mauss aussprechen, nämlich nicht Levi Strauss und auch nicht Levi Strauss. Er heißt halt als in Belgien geborener französischer Staatsbürger Claude Lévi-Strauss. Und wir hatten im Wesentlichen wichtige Aspekte eines Hauptteils seines Werkes zu diskutieren begonnen, nämlich jenen Teil, der sich mit den Verwandtschaftsbeziehungen befasst. Claude Lévi-Strauss hat darüber hinaus auch so manches andere geschrieben, das sich weder mit diesem ersten Teil befasst, noch mit dem nun folgenden zweiten Hauptschwerpunkt seines Werkes, nämlich den Mythen. Wenn wir so sagen, es gibt zwei große inhaltliche Schwerpunkte im Gesamtwerk von Claude Lévi-Strauss, die Verwandtschaftsstrukturen eher ganz am Beginn seines Schaffens und ganz gegen Ende seines Schaffens, und dazwischen der größere Teil, auch quantitativ, als zweites die Mythenanalyse, dann heißt zwei Hauptschwerpunkte, trotzdem, wie schon der Name sagt, dass es Hauptschwerpunkte sind, dass es also auch noch Nebenschwerpunkte gibt, die nicht von diesen zwei Hauptschwerpunkten abgedeckt sind. Ich darf Sie in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam machen, dass Claude Lévi-Strauss zweimal im Auftrag der UNESCO, also der Teilorganisation der Vereinten Nationen, die sich in besonderer Weise mit Wissenschaft und Kultur schwerpunktmäßig befasst, daran ging, das Thema des Rassismus in programmatischen Denkschriften für die UNESCO aus ethnologischer und humanwissenschaftlicher Sicht zusammenzustellen und zu diskutieren. Diese beiden Aufsätze zum Thema des Rassismus sind weder im einen noch im anderen Schwerpunkt enthalten. Das sind grundsätzliche Auftragsarbeiten, die in seinen beiden Bänden zur strukturalen Anthropologie eingeschlossen sind, die wesentlichen Aufsatzsammlungen von Claude Lévi-Strauss sind. Strukturale Anthropologie 1, erschien 1969 auf Deutsch, und Strukturale Anthropologie 2, erschien 1974 auf Deutsch. Da drinnen sind diese beiden hier nur beispielhaft genannten Aufsätze zum Thema des Rassismus enthalten, der eine unter dem Titel Rasse und Geschichte, Rasse et Histoire, den wir in der Einführungsvorlesung im nächsten Semester über Ethnizität, Kolonialismus und Rassismus ausführlich behandeln werden. Also nur eines von mehreren Beispielen für wichtige und durchaus breitenwirksame Nebenschwerpunkte im Gesamtwerk des Claude Lévi-Strauss. Hier nennen wir stellvertretend für diese vielen wichtigen Nebenschwerpunkte die Thematik des Rassismus. Nun aber zum zweiten Hauptschwerpunkt, zur strukturalen Mythenanalyse. Die ersten Arbeiten setzen daran bereits in den späten 50er Jahren ein und sind in Band 1 der strukturalen Anthropologie enthalten. Das Ganze findet einen ersten Höhepunkt in jenem Bändchen, das auf Französisch Le Totemisme aujourd'hui heißt, also der Totemismus heute, was so ziemlich das Gegenteil des Titels ist, der durch die deutsche Übersetzung angezeigt wird, fälschlicherweise, nämlich das angebliche Ende des Totemismus. Wir kommen darauf gleich noch genauer zu sprechen. Das also als erster Höhepunkt in der Werksgeschichte bei Claude Lévi-Strauss hinsichtlich seiner Arbeiten zur Mythenanalyse. Und danach beginnt nach seinem Bestseller, wenn man so will, das wilde Denken, indem er die Grundlagen des mythischen Denkens analysiert, das eigentliche Hauptwerk, die Mythologik. Mythologik Band 1 bis Mythologik Band 4. Das Rohe und das Gekochte, vom Honig zur Asche, der Ursprung der Tischsitten und der nackte Mensch. Nach der Mythologik 4 kann man vom Spätwerk des Georg Lévi-Strauss sprechen. Ab etwa den späten 70er und frühen 80er Jahren beginnt er sich wieder, wie schon zuletzt erwähnt, mit der Thematik der Verwandtschaft neu auseinanderzusetzen. Zugleich setzt er aber eine Reihe von kleineren Mythenanalysen fort, zum Beispiel im Band über die eifersüchtige Töpferin oder im Band, den er zum 500. Jahrestag der europäischen Entdeckung Amerikas 1992 herausgab, über den Lux. Da werden auch kleinere mythenanalytische Arbeiten, ebenso wie im Regard Éloigné, veröffentlicht. Wobei Le Regard Éloigné ein sehr schönes Wortspiel ist, weil das eben auf Französisch nicht nur den fremden Blick anspricht, der eben der ökologische Blick ist, der Blick des von außen kommenden auf eine fremde Gesellschaft. Der fremde Blick ist besser als der Blick aus der Ferne, sondern zugleich heißt es auch, der befremdliche Blick, also das, was man auch wienerisch als ins Nahenkastel schauen bezeichnet, ist auch angesprochen mit Le Regard Éloigné. Das Wortspiel geht in der deutschen Übersetzung. Wie so oft bei Lévi-Strauss, der wirklich ein homme de lettres ist, dann in den deutschen Übersetzungen verloren. Soweit ein erster eher werksgeschichtlicher Überblick über die Mythen analytischen Arbeiten von Lévi-Strauss. Lassen Sie mich jetzt in der gebotenen Kürze auf die wichtigsten Einflüsse, wie sie auch bei Alan Barnard in dem Band, den wir als Pflichtliteratur genannt haben, dargestellt sind, eingehen. Hier gibt es eine Schiene, die wir schon identifiziert haben und auf die wir jetzt nicht näher eingehen müssen, die auch die wichtigste insgesamt ist. Das ist der Einfluss über Emil Durkheim direkt auf Lévi-Strauss und über Durkheim Steffen Marcel Mauss. Eine zweite Schiene von Einflüssen, nämlich jene, die von Marx und von Freud aus dem späten 19. Jahrhundert herrührt, möchte ich Ihnen deswegen ein bisschen näher bringen, weil es uns erlaubt, die Methode von Lévi-Strauss näher kennenzulernen. Das ist hier das Wichtige und weniger, welche Gedanken genau von Marx und welche Gedanken genau von Freud dabei Claude Lévi-Strauss eine Rolle spielen. Es gibt ein sehr bekanntes Interview mit Lévi-Strauss und eine Stelle im Wilden Denken, in der genau das deutlich ausspricht. Seine Methode sei geistesgeschichtlich von Marx und von Freud her geprägt und dann kommt das Überraschende, von der naturwissenschaftlichen Seite her durch die Geologie. Eigentlich sind es also diese drei Einflüsse, die Lévi-Strauss selber, anders als Alan Barnard hier, anspricht, als für ihn selber maßgeblich. Und das finde ich wesentlich, weil anschaulich. Lévi-Strauss sagt, ein Geologe begnügt sich niemals damit, nur die Gestalt der Oberfläche einer bestimmten Region zu studieren. Der will immer wissen, was drunter ist. Und für den Geologen ist das, was drunter ist, in der Regel viel, viel wichtiger in ursächlicher Weise für die Ausformung der Oberfläche als die Außeneinwirkungen, wie Verwitterung oder Einbrüche oder Ähnliches. Zum Verständnis des Warum braucht der Geologe immer eine tiefe Einsicht in die tief unter der Oberfläche liegenden Schichten, in ihren Verwerfungen, in ihren Brüchen, in ihrer mineralogischen Qualität, im Hinblick auf die Frage, welche Schichten davon wasserführend sind und welche wasserdurchlässig sind und so weiter und so fort. Ohne das alles kann der Ethnologe nicht, kann der Geologe nicht erklären, warum die Oberfläche so ist, wie sie ist. Ja? Und das ist es schon. Genauso, sagt Claude Lévi-Strauss, arbeite ich. Letztlich interessiert mich natürlich die Oberfläche. Aber die Oberfläche ist für mich das zu Erklärende. Vielleicht bin ich kein guter Ethnograph, vielleicht bin ich kein guter Beschreibender der Oberfläche. Das macht die Ethnographie. Aber das Beschreiben ist nicht identisch mit dem Erklären. Ich will nicht nur wissen, wie es ist, sondern ich will wissen, warum es so ist. Und wenn ich wissen will, warum es so ist, dann muss ich hinter die Oberfläche der Dinge gehen. Dann muss ich nach tiefer liegenden Verwerfungen, darunterliegenden Schichten und ihren Qualitäten suchen, um herauszufinden, wie sie die Oberfläche gestalten. Und diese darunterliegenden Schichten, diese tief liegenden Verwerfungen, wie nennt wohl Claude Lévi-Strauss diese tief darunterliegenden Beziehungen hinter der Oberfläche? Preisfrage. Jawohl, Struktur, ganz genau. Wenn man sich dieses geologische Modell, diese geologische Metapher hernimmt, finde ich es persönlich, weil es ja mit unserer Alltagserfahrung und mit unserer Schulbildung am ehesten korrespondiert, finde ich das die anschaulichste Annäherung an das Werk von Claude Lévi-Strauss und an sein Verständnis von Struktur. Es ist also eine fehlerhafte Behauptung, wenn man sagt, Claude Lévi-Strauss interessiert die Ethnographie nicht. Das stimmt nicht. Claude Lévi-Strauss ist sogar im höchsten Maß an der Ethnographie interessiert. Sie ist für ihn das zu Erklärende. Und Claude Lévi-Strauss ist zugleich bescheiden genug, um zu wissen, dass in dem Bereich seine ganz persönlichen Stärken liegen, während das bloß Beschreibende nicht seine Stärke ist. Man hat daraus oft vielen Befürwortern des Strukturalismus den Vorwurf gemacht, dass sie arrogante, hirnlastige Theoriefetischisten sind, die sich für die ehrliche, handfeste Feldforschung nicht wirklich interessieren. Das ist absolut nicht richtig unter den Ethnologen. Vielleicht finden Sie unter den Literaturwissenschaftlern oder unter den Psychologen Leute, die sich nur für die Theorie am Strukturalismus interessieren, aber nicht für die empirischen Gegebenheiten. Ich versichere Ihnen, nicht nur, weil ich selber sehr wohl auch vom Strukturalismus beeinflusst bin, dass viele von uns, die sich eine gute Periode ihrer Biografie hinweg vom Strukturalismus inspirieren haben lassen, dass das in keiner Weise die Feldforschung behindert oder einschränkt oder dazu führt, dass man auf die Feldforscher naserümpfend herabblickt, während man zu Hause wohlgefällig und narzisstisch an komplizierten Diagrammen arbeitet. Das stimmt überhaupt nicht. Unter uns gesagt macht die Feldforschung noch mehr Spaß, wenn man da auch intellektuell um ein weiteres gefordert wird. Das schließt sich also überhaupt nicht aus. Lévi-Strauss selber hatte, wie es manchmal der Fall ist, als relativ zurückhaltender, sehr, sehr scheuer Mensch, der nicht gerne Interviews gibt und nicht gerade einen großen Kreis von weltoffenen Schülern um sich zunächst scharen konnte, hatte es auch nicht ganz einfach in der Feldforschung, wo man eben auf die Leute zugehen muss, wo man mit Menschen kommunizieren können muss. Das ist aber eine Frage der Persönlichkeit, die er auch immer ohne Umschweife anerkannt hat und nicht eine Frage seiner Theorie. Von Marx und von Freud, das will ich jetzt nur kurz ansprechen, nach dem geologischen Beispiel her, gibt es natürlich ganz ähnliche Ansätze. Bei Freud in Bezug auf die Einzelperson, das Freudsche Herangehen sagt natürlich auf eine ähnliche Weise, wie du dich im Alltag verhältst, wie du bestimmte Emotionen verspürst oder unterdrückst, welche Neugierden und welche spontanen Eingebungen dich beeinflussen. Das hat alles seine Ursachen und diese Ursachen erkenne ich nicht nur, wenn ich dein Alltagsverhalten oberflächlich, so wie es sich darstellt, untersuche, sondern wenn ich ebenfalls eine, zwei, drei Schichten hinter die Oberfläche schaue, das im Freudschen, im psychoanalytischen Therapieverfahren, über das man geteilter Meinung sein kann, führt dann dazu, dass ein Teil dieser Oberflächenphänomene in der frühen Kindheit und damit auch zum Teil im Unbewussten aufgesucht wird durch die psychoanalytische Therapie. Das also markiert die Parallele zu Freud. Und bei Marx haben wir es auf eine ganz ähnliche Weise so, dass die marxische Methode sagt, was sich aktuell in einer Gesellschaft abspielt, an tagespolitischen oder wirtschaftspolitischen Geschehen, das ist sozusagen die soziale und die zeitgeschichtliche Oberfläche. Dahinter muss man schauen, um die Ursachen zu erkennen, und für Marx sind diese Ursachen gegeben in den Eigentumsverhältnissen und in der Entwicklung des technischen Standes der Produktion. Also sowohl bei Freud wie bei Marx auf der geisteswissenschaftlichen Seite diese Suche nach hinter der Oberfläche liegenden Faktoren, die die Oberfläche formen und zu verstehen helfen, und auf der naturwissenschaftlichen Seite die geologische Metapher, von der ich meine, dass sie jedermann eigentlich leicht zugänglich sein müsste. Für Lévi-Strauss sind nun diese Strukturen nicht im Ablauf der mythologischen Erzählungen selber enthalten. Dieser Ablauf der mythologischen Erzählungen ist für ihn die Oberfläche. Ihm geht es, wie gesagt, um die Mythenanalyse. Also kann, wenn die Metapher aus der Geologie und die Metapher von Marx und Freud her ernst gemeint ist, dass was diese Oberfläche erklärt, nicht in der Oberfläche enthalten sein, sondern muss auch hier hinter der Oberfläche als strukturelles erst aufgespürt werden. Das ist das Entscheidende im Lévi-Strauss'schen Verfahren gegenüber anderen Formen der Mythenanalyse, wie wir sie in der Ethnologie kennen. Wir haben schon Bezug genommen auf Fraser, der eher ein evolutionistisches Verfahren zur Analyse von Mythen verfolgt hat. Wir kennen im deutschen Sprachraum rund um die sogenannte Frankfurter Schule der Kulturmorphologie eine andere Richtung der Mythenanalyse, die eher von der Oberfläche ausgeht. Morphologie heißt ja Gestalt. Lévi-Strauss ist in Bezug auf die Mythenanalyse damit repräsentiert eine von insgesamt maximal 4, 5 großen Verfahren in der Mythenanalyse. Sicherlich die einflussreichste und, wie ich meine, eine der 1, 2, maximal 3 erfolgreichsten Formen der Mythenanalyse überhaupt, indem er im Wesentlichen aus der Analyse, aus dem Ablauf der einzelnen Mythen, heraus fortschreitet zur Untersuchung von dahinterliegenden Strukturen, die die Mythen erklären. Wie macht er das? Das erste und wichtigste ist, dass es für Lévi-Strauss darauf ankommt, zu sehen, dass nicht die einzelne Geschichte im Hier und Jetzt alleine ausreicht, um Mythen zu verstehen und zu erklären, sondern dass man viele Mythen dazu benötigt, in einer Gesellschaft wie auch im großen Vergleich zwischen vielen verschiedenen Gesellschaften. Das ist der erste und wichtigste Punkt. Und dazu muss man gleich hinzufügen, untersucht Claude Lévi-Strauss quer durch die vier Bände der Mythologik von Band 1 bis Band 4 alle großen Mythensammlungen seiner Zeit über die indigenen Bevölkerungen Nord- und Südamerikas. Die Mythologik sind eine einzige riesige Bestandsaufnahme der großen Mythensammlungen der indianischen Bevölkerung Nord- und Südamerikas. Was Lévi-Strauss hier also tut, ist zugleich ein ungeheuer großräumiges, vergleichendes Verfahren anzuwenden, indem er sagt, ich schaue mir nicht nur an, wie die Mythe A bei der Gruppe X erzählt wird, sondern ich schaue mir an, wie die Mythe A auch bei der Nachbargruppe Y untersucht wird. Dann schaue ich mir auch die Nachbargruppe Z an, komme drauf, dass dort zwar nicht die Mythe A, aber eine Mythe A' erzählt wird, die in manchen gleich und in manchen verschieden ist von der Mythe A und so weiter und so fort. Wenn Sie das ein bisschen übertragen auf die heutigen Verhältnisse und vielleicht gelingt es Ihnen, sich ein bisschen auch in meine Rolle zu versetzen. Indianische Mythen haben mich mein Lebtag nur gelangweilt. Ich habe nie verstanden, wie man sowas auch nur länger als 5 Minuten anhören kann. Das ist ja noch langweiliger als Hänsel und Gretel. Aber so geht es halt mir. Ja? Trotzdem meine ich, anderen geht es so mit arabischen Stammeskriegern. Also das hat ja auch jeder so seine Spezialisierung. Trotzdem, das Verfahren an sich, ob einen nun indianische Mythen interessieren oder nicht, bezieht sich auf die Denkformen von sehr verschiedenen Kulturen und Gesellschaften. Und dieses Vergleichen von althergebrachten Denkformen unterschiedlicher Kulturen und Gesellschaften führt Lévi-Strauss dazu, dass er sich anschaut, was haben diese Denkformen an großen Gemeinsamkeiten miteinander und was haben sie an wichtigen Unterschieden miteinander aufzuweisen. Und das ist, bitteschön, eine der zentralen Fragen unseres Faches. Meiner Meinung nach ist keine wichtiger als diese von der Grundlagenseite her. Was sind die großen Gemeinsamkeiten, was sind die großen Unterschiede zwischen den Menschen? Und ich schaue mir als Strukturalist dabei vor allem die Denkformen an, die größere Gesellschaftsgruppen in einer gegebenen Kultur miteinander teilen. Das kommt eben in den althergebrachten Mythen dieser Gesellschaft sehr gut zum Ausdruck. Man könnte sich auch anderes anschauen, wie Sprichwörter und Rätsel und Spiele zum Beispiel, oder die Lieder, aber die Mythen sind schon ein sehr zentraler Bestand von geteilten Denk- und Erlebnisformen einer Gesellschaft. Also das als komparatives, großes Verfahren, das nicht irgendwie menschenfern und kulturfremd ist, sondern sehr, sehr nahe am Menschen, indem es wirklich Grundfragen unseres Faches aufwirft, das sollte man, auch wenn Sie vielleicht kritischer Lévi-Strauss gegenüberstehen als ich selber, ihm dennoch zugestehen. Von den nächsten Schritten zur Mythenanalyse will ich mich nur auf das Wesentlichste konzentrieren. Da ist als dritter Verfahrensschritt zugleich Gelegenheit gegeben, auf einen weiteren Einfluss von Denkern auf Claude Lévi-Strauss hinzuweisen. Im dritten Verfahrensschritt kümmert sich Lévi-Strauss nämlich tatsächlich um die Grundstruktur der Mythen. Und das Verfahren, das er hier anwendet, das kommt im Prinzip aus der Linguistik. Wenn man also von der methodischen Seite her fragen würde, was ist der entscheidendste Einfluss auf Claude Lévi-Strauss, dann ist es meines Erachtens weder Marx noch Freud und dann ist es auch nicht unbedingt Durkheim oder Moss in methodischer Hinsicht. Ja, wie mache ich etwas? Sondern dann ist es die Linguistik und zwar eine ganz bestimmte Richtung aus der Linguistik, die geprägt ist von großen Franzosen Fernand de Saussure und die von seinen bahnbrechenden Arbeiten am Beginn des 20. Jahrhunderts weiterführen zu Trubetskoy und zu Jakobson, vor allem Roman Jakobson, der die sogenannte Prager linguistische Schule in den 30er Jahren mitbegründet hatte, war dann auch im New Yorker Exil für Claude Lévi-Strauss eine ganz, ganz bestimmende persönliche Begegnung und lebenslange intellektuelle Inspiration. Ich werde es jetzt nicht weiter versuchen zu überreden oder zu verführen, Claude Lévi-Strauss-Fans zu sein, aber die eine Anmerkung erlauben Sie mir noch. Viele Denker gibt es nicht in unserem Fach, die von vornherein so offen auf interdisziplinäre Anregungen hin ausgerichtet waren und interessiert waren wie Claude Lévi-Strauss. Die meisten dümpeln doch eher im eigenen Saft vor sich hin. Das finde ich ist eben auch hier eine der großen Stärken, dass man über den eigenen Tellerrand hinausschaut, was tut sich an Spannenden und Interessanten auch anderswo. Das Argument, das aus der linguistischen Richtung herkommt, will ich Ihnen in aller Kürze nahebringen. Erinnern Sie sich, dass wir uns im Zug dieser Vorlesung ja schon mindestens einmal mit Sprache befasst haben, als wir Franz Boas diskutierten und als wir das Boas'sche Sprachargument zur Kenntnis nahmen. Das lautete im Prinzip, Kultur ist wie Sprache. Wenn man sie nicht gelernt hat, dann versteht man sie nicht. Und daher ist sie im Prinzip für Außenstehende unverständlich. Claude Lévi-Strauss, der 37, 38 sich in Brasilien aufhält und dann 39 überhaupt, als der Krieg beginnt, endgültig nach New York übersiedelt, hat Franz Boas auch noch kennengelernt. Der hat die Zeit seines Lebens eigentlich sehr geschätzt. Ein guter Teil seines ethnografischen Materials zu den Nordwestküsten-Indianern und anderen nordamerikanischen Indigenen stammt ja auch von Boas selbst. Dennoch, sein Argument ist, wenn Sie so wollen, das Gegenteil des Boas'schen Arguments. Boas sagt, Kultur ist wie Sprache, wiederhole bloß das bereits Gesagte. Wenn man es nicht gelernt hat, ist es für Außenstehende unverständlich. Claude Lévi-Strauss sagt das Gegenteil. Claude Lévi-Strauss sagt, Kultur ist wie Sprache insofern, nämlich als ihre Regeln den Sprechern selbst nie bewusst sind. Ihre Regeln sind den Dazugehörigen und nicht den Außenstehenden unbewusst. Hätten Sie und ich, mit Ausnahme unseres finnischen Kollegen vorhin, der das erst vor kürzerem über sich ergehen lassen musste, nicht irgendwann in der Volks- und vor allem in der Mittelschule langweilige Deutschgrammatikstunden zu lernen gehabt, dann wüssten Sie nichts über die Regeln der deutschen Sprache in expliziter Form. Sie wüssten es nur durch die Art und Weise, wie wir alle Deutsch zu sprechen gelernt haben, nämlich durch die Praxis und durch Beispiele. Aber aus denen heraus hat ihnen weder ihre Mutter noch ihr Vater noch ihre Schulfreunde oder Kindergartenfreunde irgendwelche Regeln beigebracht. Die Regeln kamen viel, viel später, als sie längst schon Deutsch sprechen konnten. In one or the other way. Das ist das Argument von Lévi-Strauss. Genauso verhält es sich mit Kulturen. Die Regeln sind so selbstverständlich und so intuitiv und so aus Learning by Doing erworben, dass sie überhaupt nicht in reiner Form für die Akteure selber klar sind oder bewusst sind. Wenn man also einen Österreicher fragt, warum eigentlich Froschschenkel hier nicht zum normalen Speiseplan der Bevölkerung zählen, dann wird er eine ganze Reihe von mehr oder minder unplausiblen Antworten geben. Aber dass es bestimmte kulturelle Regeln expliziter Art gibt, ist eben den Akteuren selber in einer gegebenen Kultur überhaupt nicht bewusst, genauso wenig wie die Regeln der Sprache. Das ist das Argument. Und von daher unterscheidet Claude Lévi-Strauss, ähnlich wie die Linguisten, bei der Sprache unterscheiden zwischen den Regeln einer Sprache, Langue, und dem gesprochenen Alltagswort, Parole, zwischen den alltäglich gelebten kulturellen Praktiken einerseits, die den Menschen natürlich völlig bewusst sind, und den strukturellen, zugrunde liegenden Regeln der Kultur wie auch der Mythen, die den Akteuren selber oder den Erzählern selber überhaupt nicht bewusst sind. Ja, Frage?
Sie meinen, dass es ein Gegensatz ist, und zwar zwei unterschiedliche Ansätze, aber ich sehe keinen Widerspruch?
Nein, es ließe sich durchaus kombinieren, das glaube ich auch. In der damaligen Zeit war es nur das Gegenteil. Es war eine ganz andere Perspektive auf dieselbe Fragestellung, als sie Boas eben eingenommen hatte. Aber es lässt sich durchaus kombinieren. Allerdings nur dann, wenn man den Kulturrelativismus des Franz Boas aufgibt. Wenn man sich überhaupt dazu entschließt, mehrere Kulturen miteinander zu vergleichen. Also muss man da, um die beiden Argumente zu verbinden, muss man schon einen Schritt hin zu Claude Lévi-Strauss machen und einen Schritt weg von Franz Boas.
Aber Franz Boas sagt ja nicht, auch wenn er sagt, Kultur ist wie Sprache, man muss sie lernen, er sagt ja nicht, dass man sie über explizite Regeln lernen muss, oder? Bei ihm ist das ja auch das Kultur durch Erleben gelernt.
Nein, da, meine, das ließe sich aus so einer Position heraus sagen, aber Boas hat es nicht gesagt. Der war schon der Meinung, dass man einmal die Grammatik der Quarkjubel aufnehmen und studieren muss. Aber Sie haben schon recht, das ließe sich aus so einer Position argumentieren. Ja. Ja, danke. Noch andere Fragen?
Was ist, wenn jemand zweisprachig bzw. in zwei Kulturen aufwächst? Ist es dann nicht so, dass er automatisch die jeweils andere Kultur eben am Vergleich erklären kann, ohne dass er sie je nach Regeln jetzt gelernt hat?
Ja, da haben Sie völlig recht. Das ist ja, wenn Sie so wollen, auch das, wo alle Ethnologen in der einen oder anderen Weise hinwollen, dass sie kompetent in mehr als einer Kultur werden, folgt in gewisser Weise dem Beispiel der zwei- oder mehrsprachigen Erziehung. Und insofern haben Sie völlig recht, das hilft da bedeuten. Gut. Die Strukturen hinter den Mythen werden im Prinzip so studiert, dass der Mythenablauf massiv kondensiert wird. Die Mythen werden vom Analysten verdichtet und verdichtet und verdichtet, in Abschnitte formal zergliedert, die eine immer bessere Vergleichbarkeit der Mythen untereinander ermöglichen. Es wird in einem nächsten Teilschritt bei dieser eigentlichen praktisch-technischen Mythenanalyse dann durch den Vergleich der jeweils korrespondierenden Abschnitte der einzelnen Mythen mit anderen Mythen herausgearbeitet, welche Elemente in den miteinander verglichenen Mythen einander entsprechen. Und es wird durch diesen Vergleich der einander in verschiedenen Mythen ungefähr entsprechenden Elemente schließlich darauf geschlossen, was diese einander entsprechenden Elemente der unterschiedlichen Mythen aussagen, was sie bedeuten. Und dabei bei diesem was bedeuten die Elemente der einzelnen Mythen, das aus dem Vergleich erschlossen wird, bedient sich Claude Lévi-Strauss des Verfahrens der Metaphorik und der Metonymie. Was eine Metapher ist, wissen wir, und daher brauche ich das nicht buchstabieren. Die Metonymie ist für die unter uns mich eingeschlossen, die nicht griechisch in der Schule hatten, nicht so leicht zu erahnen, wie sie ausgesprochen und ausgeschrieben wird. Martha, Emil, Theodor, Otto, Nordpol, Y, Martha, Ida, Emil. Metonymie. Metapher und Metonym. Das sind die beiden Verfahren. Worum handelt es sich dabei? Metonym bezeichnet jenes Verfahren und jene Denkoperation, bei der die Menschen ein Ding als ein Zeichen für einen größeren Zusammenhang deswegen angeben, weil es einen realen Bezug gibt zwischen diesem Ding und seinem größeren Zusammenhang. Das dazugehörige Beispiel wäre ein Lederball, der als Zeichen für den Fußballsport steht. Eine Metapher ist im Gegensatz dazu zwar ebenfalls der Verweis, den die Menschen gedanklich herstellen, zwischen einem Ding und einem größeren Zusammenhang. Das alles ist also gleich mit dem Verfahren der Metonymie. Der Unterschied ist allerdings hier, dass zwischen dem Ding und seinem größeren Zusammenhang kein wirklicher Bezug besteht, sondern ein bloß willkürlicher hergestellt wird. Wenn also im Jahr 2002, wo es längst keine Währung dieses Namens mehr gibt und wo es längst auch keine Herrscher gibt, die solches am Kopf tragen, eine Zeitung sich den Namen Krone gibt, dann ist Krone in diesem Zusammenhang eine Metapher, weil es keinen wirklichen Zusammenhang, unter uns gesprochen, zwischen dieser Zeitung und irgendwelchen Kronen gibt, sondern weil damit bloß auf angebliche Qualität hingedeutet werden soll. Ja, es gibt keinen wirklichen Zusammenhang zwischen Krone und dieser Zeitung im Jahr 2002.